ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 26. März. Wir zeichnen diese Folge um 13 Uhr auf.
Und wir, das sind Carsten Schmiester in Hamburg und Kai Küstner in Dakar.
Es ist ja keine gute Zeit im Moment und es wird noch viel schlimmer für die Menschen in der Ukraine, auch für solche, die weit weg sind von der Front und die trotzdem rund um die Uhr in Angst leben. Denn Russland greift immer wieder brutal und völkerrechtswidrig mit Marschflugkörpern oder Drohnen auch und gerade zivile Ziele im ganzen Land an. Offenbar weiterhin in der Hoffnung, die Menschen am Ende dann doch mürbe zu machen, sie an den Verhandlungstisch oder, wenn wir mal ehrlich sind, doch zur Kapitulation zu bomben. Und ihr Präsident, Selenskyj, der hält dagegen, versucht sich und ihnen weiterhin Mut zu machen. Die Botschaft wie am ersten Tag des großen Überfalls auf sein Land: Wir geben nicht auf.
Der Schlüssel liegt darin, nicht müde zu werden, unsere Aktivitäten nicht einzuschränken. Putin, der Feind des menschlichen Lebens, hat kein Recht zu gewinnen. Er muss die Fähigkeit verlieren, das Leben anderer zu zerstören. Nur so kann die gemeinsame Sicherheit unseres Volkes, aller Europäer, der ganzen Welt gewährleistet werden. Ich danke allen, die an der Seite der Ukraine stehen. Ehre sei allen unseren Kriegern und unserem ganzen Volk.
So kennen wir den Präsidenten. Seit mehr als 2 Jahren sehen wir ihn natürlich auch, aber eben nur noch in Oliv, meist ernst und entschlossen. Dabei war er früher mal Schauspieler, gern auch Spaßmacher.
Seine Fähigkeiten als Showman haben sich als seine Superkraft herausgestellt, als die Invasion begann. Es ist die Kunst zu emotionalisieren, eine gute Geschichte zu erzählen und die Herzen der Menschen zu gewinnen, um ihre Aufmerksamkeit zu behalten.
Das sagt Simon Schuster. Der ist Reporter beim amerikanischen Time Magazine und vor allem ist er Autor einer gerade erschienenen Selenskyj-Biografie. Die heißt in der deutschen Ausgabe »Vor den Augen der Welt«, im Original aber eben »The Showman«. Wir sprechen gleich mal über beide Punkte, über die nicht enden wollenden russischen Angriffe auf Dörfer, Städte und Infrastruktur, aber eben auch über die Schattenseiten der Lichtgestalt Selenskyj. Ist er noch immer der richtige Mann fürs Präsidentenamt? Dazu geht's um die unerwartet bedeutende Rolle von Nichtregierungs- oder Hilfsorganisationen in der Ukraine. Erstmal aber mit Kai Küstner um die Lage im Land.
Zu der kommen wir gleich. Wir müssen heute aber erstmal den Blick auf Russland selbst lenken, denke ich, und auf den grausamen Terroranschlag auf einen gefüllten Konzertsaal nahe Moskau am Wochenende. Russlands Machthaber Wladimir Putin tut weiterhin wirklich alles, um der Ukraine diese Bluttat anzuhängen. Zwar sagte Putin in einer Fernsehansprache Montagabend erstmalig, Zitat, das Verbrechen wurde von radikalen Islamisten ausgeführt, aber er fuhr dann fort, dieses Verbrechen kann nur Teil sein einer Serie von Versuchen jener, die seit 2014 unser Land bekämpfen durch das Neonazi-Regime in Kiew, Zitat Ende. Also er versucht erneut, wie auch schon übers Wochenende, ohne den geringsten Beleg eine Fährte in die Ukraine zu legen. Und ein wichtiger Putin-Vertrauter hat jetzt auch noch mal klar die Ukraine als Täter benannt. Also dieses Narrativ hält sich. Und Putin spricht auch wieder davon, dass die Puppenspieler in Anführungsstrichen im Westen säßen, es eigentlich ein Marionettenregime in Kiew gäbe. Also er konstruiert erneut eine Art Achse des Bösen der Westen plus Ukraine. Und der Direktor des russischen Geheimdienstes FSB zeigt auch mit dem Finger auf die Ukraine und den Westen. Also aus russischer Sicht passt das alles irgendwie zusammen.
Fragt sich nur wirklich, warum tut Putin das? Was will er damit bezwecken?
Also ich glaube, dass er jetzt erstmalig auch radikale Islamisten erwähnt, hat damit zu tun, dass die Hinweise, die Bekennerschreiben des Islamischen Staats, die Videos und so weiter einfach zu erdrückend sind für deren Täterschaft, als dass Putin das einfach hätte weiter außer Acht lassen können. Damit wäre selbst er nicht durchgekommen. Aber er spinnt trotzdem diese absurde Verschwörungserzählung weiter, dass die angeblich vom Westen gesteuerte Ukraine dahinter stecke. Zum einen lenkt er damit aus meiner Sicht vom eigenen Versagen ab. Es hatte ja Hinweise, es hatte Warnungen der USA auf einen bevorstehenden islamistischen Anschlag gegeben. Die hatte Putin öffentlich abgetan als Versuch, sein Land zu destabilisieren. Jetzt ist aber klar, all das war glaubhaft. Zum anderen beruht natürlich Putins Herrschaft auf einem Sicherheitsversprechen. Ich, Präsident, schütze Russland vor äußeren und inneren Gefahren. Nur wenn er das nicht schafft, wenn er sich da als unfähig erweist, wirkt er schwach, dann bekommt er ein Problem. Und da hilft natürlich dieses Märchen, dass man die ganze NATO gegen sich habe, plus die Ukraine, die Russland nur Böses wollen und jetzt auch noch die Islamisten für ihre Zwecke angeblich nutzen. Mit dem Nebeneffekt, dass sich mit der Erzählung die Ukraine stecke dahinter für sogenannte Vergeltungsschläge, für immer brutalere Angriffe auf die Zivilbevölkerung in der Ukraine, dieses Narrativ nutzen lässt und eventuell auch eines Tages eine neue Mobilisierung oder auch Rekrutierung neuer Kräfte in Russland selbst.
Nun hast du dich intensiv damit befasst, Kai. Vielleicht noch ein Wort zu ISIS-K, dieser Terrorgruppe, die mutmaßlich verantwortlich ist für den Angriff.
Ja, ISIS-K steht für Islamischer Staat Khorasan und ist ein regionaler Ableger des sogenannten Islamischen Staats, muss man ja sagen. Die sogenannte Khorasan-Provinz, das ist nach Darstellung der Extremisten die Region Süd- und Zentralasien. Und diese Gruppe operiert vor allem von Afghanistan und Pakistan aus. Vielen von uns ist hier erstmalig aufgefallen, als es diesen grausamen Anschlag am Flughafen von Kabul gab im Sommer 2021, als draußen vor den Gittertoren diese Menschenmenge versuchte, ins Innere zu gelangen, während drinnen am Flughafen die letzten Flieger der Kabul-Luftbrücke abhoben. Da gab es fast parallel zum Abheben des letzten Bundeswehrfliegers diesen verheerenden Selbstmordanschlag. Die Taliban und der IS, das muss man dazu wissen, bekriegen sich ja in Afghanistan. Und dieser IS-Ableger hat sich auch nun zum Anschlag in Moskau bekannt. Jetzt schlagen auch französische und deutsche Sicherheitsbehörden Alarm, dass die islamistische Gefahr hoch sei, auch bei uns. Wozu sich sagen lässt, glaube ich, die Gefahr war nie wirklich ganz weg. Putins Sicherheitsapparat aber hat ja viel zu spät auf diesen Angriff reagiert. Erst eine Stunde nach Beginn des Massakers waren Spezialkräfte dort. Das versuchen sie jetzt durch nachträgliche Brutalität wieder wettzumachen, indem sie die Verdächtigen mit ihren ja deutlichen Folterspuren im Gerichtssaal vorführen. Einer davon war ja ohnmächtig im Rollstuhl dort zu sehen. Also das russische Regime scheut sich nicht mehr offen zu zeigen, was es mit Gefangenen macht.
Schauen wir nochmal auf die Ukraine selbst, Kai. Da gehen die russischen Raketenangriffe mit unverminderter Härte immer weiter.
Ja, Putin terrorisiert weiter die Zivilbevölkerung in der Ukraine. Unter anderem gab es in der Nacht zum Dienstag Drohnenangriffe auf die Region Kharkiv, die allerdings alle abgewehrt werden konnten nach ukrainischen Angaben. Und das, nachdem eine der wichtigsten Städte der Ukraine immer noch mit den Folgen dieses brutalen Angriffs vom Freitag mit Raketen zu kämpfen hat, der zu massiven Stromausfällen geführt hat, unter anderem. Es gab weiterhin einen Raketeneinschlag ganz im Süden in Odessa, 300.000 Menschen zeitweise ohne Strom. Und tags zuvor gab es diesen erneuten Beschuss der Hauptstadt Kiew. Dabei sind ja in einem Video Kinder in einer Kita zu sehen, die sich nach einem Einschlag panisch in Sicherheit zu bringen suchen. Dieser Angriff hat aber auch deshalb Anlass zur Sorge gegeben, weil der Luftalarm erst Sekunden vor den Einschlägen ertönte. Also es gibt in vielerlei Hinsicht Befürchtungen, die Ukraine könne sich nicht mehr ausreichend vor diesen russischen Marschflugkörpern und Hyperschallraketen schützen, also vor Kinschall, S-300 und ballistischen Raketen, weil eben beispielsweise am Freitag es Zählung zufolge 60 von 150 abgefeuerten Raketen schafften, durchzukommen. Und das führte ja dann auch dazu, dass der ukrainische Präsident Zelensky noch mal eindringlich erinnert hat, Zitat, ich wiederhole, die Ukraine braucht mehr Luftverteidigungssysteme. Es gibt übrigens, das muss man dazu wissen, seit Dezember ja eine sogenannte Koalition zur Stärkung der bodengebundenen ukrainischen Luftverteidigung, angeführt von Deutschland und Frankreich. Aus meiner Sicht wäre es jetzt eigentlich ureigenste Aufgabe einer solchen Koalition zu reagieren darauf.
Und dann gab es noch einen Vorfall, der für Unruhe auch bei NATO-Partnern sorgt. Beim Beschuss der Westukraine soll ja eine russische Rakete zeitweise zumindest auch im polnischen Luftraum gewesen sein. Gibt es da schon genauere Infos?
Nach polnischen Angaben soll sich diese russische Cruise Missile genau 39 Sekunden im polnischen Luftraum befunden haben. Infolgedessen wurde der russische Botschafter in Warschau einbestellt, der aber zu dem vorgesehenen Termin dann nicht erschienen ist. Jenseits dieses diplomatischen Affronts aber ist natürlich eine russische Rakete im NATO-Luftraum sehr, sehr beunruhigend. Deshalb hat es auch Gespräche mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg unter anderem gegeben. Es wird von polnischer Seite nicht ausgeschlossen, dass die Luftverteidigungssysteme Polens von russischer Seite auf diese Weise getestet werden sollten. Und es wird auch von polnischen Medien berichtet, dass man beim nächsten Mal eine solche Rakete abschießen könnte. Was aber wirklich beim nächsten Mal passiert, sollte sich das wiederholen, wissen wir natürlich nicht. Es ist aus meiner Sicht jedenfalls erstmal Stand jetzt so, dass die polnische Seite aus welchen Gründen auch immer bemüht ist, diesen Fall nicht allzu sehr zu eskalieren.
Vielen Dank, Kai, für die Informationen. Und damit kommen wir zum Schwerpunkt in diesem Podcast. Knapp 4.500 sogenannte zivilgesellschaftliche Organisationen waren im Juni 2022, also nach Beginn des großen Überfalls der Russen in der Ukraine, registriert. Diese Infos hat das ukrainische Zentrum für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit vom Justizministerium des Landes bekommen. Das ist eine Zahl, die sich nach dem Einmarsch Russlands im Vergleich zum Jahr davor deutlich erhöht hatte. Solche Nichtregierungsorganisationen oder auch NGOs, ich sag mal Hilfsorganisationen, gibt es ja für alle möglichen Lebensbereiche. Die verteilen unter anderem humanitäre Hilfe, Nahrungsmittel, medizinische Versorgung. Sie sind auch bei der Unterkunftsbeschaffung oder beim Aufbau mit dabei. Sie unterstützen bei Traumatherapie, bei psychosozialer Versorgung, beim Wiederaufbau oder der Entwicklung von Infrastruktur, beim Aufbau von Rechtsstaatlichkeit und Bildung. Und außerdem unterstützen viele auch das Militär in der Ukraine. Ein großer weiter Bereich. Und darüber rede ich jetzt mit Julia Weigelt. Julia, du hast dich mit dem Thema in den letzten Wochen sehr intensiv beschäftigt.
Ja, und du hast ja schon gesagt, diese Hilfsorganisationen unterscheiden sich jetzt einerseits eben thematisch und andererseits eben auch nochmal in ihrer Größe. Für die Ukraine engagieren sich jetzt mal größere Hilfsorganisationen, sowas wie das Rote Kreuz oder Plan International. Und zudem gibt es auch ganz viele so kleine, spezialisierte Organisationen. Ich habe da mal geguckt, es gibt zum Beispiel die ukrainische Organisation Every Animal, die versorgt Frontsoldatinnen und Soldaten mit veganem Essen. Und die ukrainische Organisation Sign My Rocket, die sammelt Geld für Munition. Und dafür schreiben dann die ukrainischen Soldatinnen und Soldaten Grüße auf die Geschosse, bevor sie abgeschossen werden, und schicken eben Fotos davon an die Spendenden. Das wäre also so eine Einnahmequelle auch von Hilfsorganisationen, solche Erlöse aus dem Verkauf von Waren oder Dienstleistungen, wenn man das jetzt mal im weitesten Sinn so nennen kann. Und außerdem kommt das Geld auch noch aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden, und manche erhalten auch Geld vom Staat.
Das sieht ziemlich nach Vielfalt aus. Wir schauen jetzt in diesem Schwerpunkt von Streitkräfte und Strategien mal, wie diese Hilfsorganisationen die Ukraine bei ihrem Abwehrkampf gegen die russische Invasion unterstützen. Und wir schauen auch, wie sie sich bewegen in einem Spannungsfeld, das es da gibt zwischen Bürokratie und Korruptionsvorbeugung einerseits, Schnelligkeit wiederum andererseits. Und du hast dich dafür mit einem Ukrainer getroffen, der gleich bei mehreren Gelegenheiten schon von der Hilfe dieser Organisation profitiert hat. Wer ist das?
Das ist Maxim. Der ist 30, hat eine Frau, auch eine Tochter und ist eigentlich Möbelbauer und kommt aus der Region Mykolaiv. Das ist im Süden der Ukraine. Und da hat der in einer Fabrik gearbeitet früher. Die haben Möbel gemacht, haben die auch nach Deutschland exportiert. Und Maxim hätte da total gerne einfach weitergearbeitet. Aber dann ist eben 2022 Russland einmarschiert in die Ukraine. Und dann hat sich Maxim eben freiwillig gemeldet für die Armee.
Da war eine kurze Ausbildung gemacht und nach halbes Jahr, dann war er schon richtig zur Kampflinie geschickt.
Übersetzt hat das eben die Aussage von Maxim Lilia Kettler, die lernen wir gleich noch näher kennen. Und Maxim ist dann als Soldat Teil eines Maschinengewehrtrupps geworden.
Kampflinie wurde gesagt. Kann man das präzisieren? Wo war er eingesetzt?
Er war im Oktober 22 in der Schlacht um Cherson dabei. Und hier könnte er schon mit der ersten Hilfsorganisation in Kontakt gekommen sein. Weil wir haben ja schon gesagt, viele Organisationen innerhalb und auch außerhalb der Ukraine sammeln Geld für militärisches Material. Und eine davon ist das European Resilience Initiative Center aus Berlin. Das bietet einerseits politische Analysen an und andererseits sammeln die eben auch Geld, unter anderem für Drohnen. Der Direktor ist Sergei Sumleni. Und was man jetzt erstmal nicht erwartet hat, Sumleni ist gebürtiger Russe.
Der leitet jetzt eine Organisation, die sich für die Ukraine engagiert, richtig? Wie ist das gekommen?
Zum Lenny hat er eine ganz schöne Kehrtwende gemacht, hat er mir erzählt.
Ich bin russisch sozialisiert und großgewachsen und bis zum gewissen Alter teilte ich diese russische Ideologie des Imperialismus, Chauvinismus und so weiter. So als ich 18 war, dann war es für mich so keine Frage, dass die Ukrainer die Untermenschenrasse sind, welche nur zur Sklavenarbeit passend ist und dass wir den Westen bekämpfen müssen.
Ja, ganz schön harter Tobak, wenn man das so hört, aber er hat diese Einstellung immer mehr hinterfragt. Und hat sich dann eben zum Auswandern nach Deutschland entschieden, hat da die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Und er hätte wegen so einer Sonderregelung auch den russischen Pass behalten können. Aber er hat mir erzählt, er wollte ihn unbedingt abgeben, weil er eben mit Russland nichts mehr zu tun haben wollte, weil da die Menschenrechte eben so wenig zählen. Und zum Lenny hat dann später für die Grünen nahe Böll-Stiftung gearbeitet, hat für die das Büro in der Ukraine geleitet, hat also auch ein tiefes Verständnis für das Land. Und hat dann eben seine eigene Hilfsorganisation gegründet. Und ich habe ihn mal gefragt, welche Rolle solche Organisationen in der Ukraine denn in der Vergangenheit gehabt haben und ob sich das irgendwie verändert hat. Und da hat er gesagt, dass solche Hilfsorganisationen nach der Besetzung der Krim 2014 sich eben sehr schnell organisiert hätten und die damals total schlecht ausgestattete ukrainische Armee eben mit Ausrüstung versorgt haben.
Wenn Deutschland im Jahr 22 von 5000 Helmen sprach, haben die Freiwilligen in der Ukraine, die NGOs, bis zu diesem Zeitpunkt mehrere zigtausend Helme an die ukrainische Armee schon geliefert. Und diese Entwicklung half damals im Jahr 14/15 der ukrainischen Armee, die erste Invasion der Russen zurückzuschlagen und in Grenzen zu halten. Diese Erfahrung ist nie verschwunden. Und als die russische Armee im Jahr 22 mit der Großinvasion anfing, dann gab es schon in der ukrainischen Gesellschaft eine Menge von NGOs, welche Erfahrung in diesem Bereich hatten. Und es kam zu der richtigen Blütezeit der freiwilligen, NGO-artigen Unterstützung der ukrainischen Armee. Wenn wir jetzt uns anschauen darauf, was die NGOs alles liefern für die Armee, es ist unglaublich. Auch ich würde sagen, dass fast alle Drohnen bis zum Bataillonsniveau werden von NGOs fast ausschließlich geliefert.
Zum Lenny sagt jetzt ja, diese Blütezeit der, er sagt NGOs, wir sagen mal Hilfsorganisationen in der Ukraine, war ab 2014. Aber wie hat es denn vorher damit ausgesehen, also mit diesem organisierten zivilgesellschaftlichen Engagement?
Da sagt zum Lenny, dass solche Zusammenschlüsse auch vorher schon eine große Rolle gespielt haben und das auch aus gutem Grund.
Zuerst waren die NGOs so wichtig, weil die ukrainische Gesellschaft jahrhundertelang unter Okkupation lebt. Also die Behörden waren immer die feindlichen Behörden, sei es die russischen oder die deutschen oder die österreichisch-ungarischen oder die polnischen. Das waren nie die ukrainischen Behörden oder nur sehr begrenzt. Das hat als eine Folge, dass man kein Vertrauen an den Staat hatte. Also der Staat war immer mindestens der Fremde und vielleicht sogar der feindliche Staat. Wer mit dem Staat kooperiert, ist entweder dumm oder ein Kollaborateur.
Und diese zivilgesellschaftlichen Gruppen, die seien auch schon unter sowjetischer Herrschaft, also vor 1991, vorhanden gewesen, vor allem im geschützten kirchlichen Kontext. Und da gibt es ja eine Parallele zu Deutschland, das kennen wir ja aus der DDR. Dort hat sich ja der Widerstand in den 1970ern und 80ern auch besonders unter dem Dach der Kirche organisiert. Also zurück nochmal zur Ukraine. Da sind laut zum Lenny also NGOs, Hilfsorganisationen, auch oft treibende Kraft für Reformen gewesen. Manche sagen sogar, dass die wahre Opposition in der Ukraine nicht im Parlament sitzt, sondern eben in diesen Hilfsorganisationen.
Okay, jetzt haben wir gelernt, diese Organisationen spielen in der Ukraine schon lange eine wichtige Rolle. Seit der russischen Invasion hat auch das Engagement ausländischer Hilfsorganisationen zugenommen, etwa was die Lieferung militärischer Ausrüstung angeht. Wenn wir jetzt mal zurück zu dem ukrainischen Soldaten Maxim kommen, er war ja bei der Schlacht um Cherson 2022 dabei. Das war ja eine der erfolgreichsten ukrainischen Militäroperationen bisher.
Ja, das ist so. Und auf diesen Beitrag, da ist er auch sehr stolz, hat er mir erzählt.
Тоді, через скільки там, не знаю, місяць-півтора, то зайшли наші хлопці до Херсону.
Und er sagte, das war erfolgreich, weil wir haben das befreit, diese Region damals.
Звільнили півміста по берегу Дніпру.
Die Uferlinie wurde dann befreit, rechte Ufer. Das ist eine gute Nachricht. Das war nicht umsonst, was ich geopfert habe, meine Gesundheit.
Also geopfert, meine Gesundheit, da hört man schon, das ist nicht gut für ihn ausgegangen. Und was da genau passiert ist, also man sieht ihm das erstmal nicht so richtig an, wenn man ihn so auf der Straße trifft. Aber wenn er dann so mal so zwei Treppenstufen hochgeht oder so, dann sieht man schon, er hat Schmerzen, muss sich dann am Treppengeländer so festhalten und dann so sehr langsam und konzentriert hochziehen. Also er ist verletzt worden. Seine Stellung bei Cherson ist beschossen worden und er wurde dann letztendlich aus einem brennenden Fahrzeug gezogen. Raketensplitter haben große Teile seines Rückens verletzt, seiner Wirbelsäule. Und er hatte halt in diesem Horror dann das Glück, dass eben ein Krankenwagen rechtzeitig da war und ihn dann erst ins Lazarett und dann ins Krankenhaus bringen konnte. Und jetzt wird der US-Amerikaner Brock Bierman wichtig, weil seine Hilfsorganisation Ukraine Focus, die hat den Schwerpunkt medizinische Ausrüstung und vor allen Dingen Krankenwagen. Und ich hatte mit Bierman ein Videotelefonat und ich muss sagen, als ich ihn zum ersten Mal dann im Bildschirm gesehen habe, war ich schon erstmal ein bisschen fassungslos.
Hi, Brock.
Hello.
Nice to meet you.
Nice to meet you. Can you hear me okay?
I can hear you all right. Looks like you're on vacation.
Also im Hintergrund blauer Himmel, Strand, Meer. Und habe ich mir erstmal gedacht, so wow, das bringen echt nur die Amis, weil so Interviews mit deutschen Expertinnen, Experten, da hast du fast immer so eine, kennst du ja, eine Bücherwand im Büro so als Hintergrund. Und da dachte ich mir so, okay, der Typ, der macht das mal eben aus dem Urlaub mit dem Handy, so wow.
Das habe ich so auch noch nicht gesehen, um ehrlich zu sein.
Gut, es war da nicht ganz so, weil er hat nämlich doch gearbeitet.
No, I'm actually, believe it or not, I'm working. I'm actually on the beaches of Normandy.
Bierman war da nämlich gerade am Omaha Beach in der Normandie. Da sind ja vor 80 Jahren die Alliierten gelandet und da gibt's im Sommer so ein großes Jubiläumsfestival und Bierman bereitet da eben ja das nächste große fototrächtige Event für seine Organisation vor, weil nämlich von Omaha Beach werden dann 50 solcher gespendeten Krankenwagen fahren, ja letztendlich bis nach Butscha in die Ukraine, mit Halt eben in verschiedenen Städten auf dem Weg, um Spenden zu sammeln.
Die stehen also auch unter Druck, diese Organisationen, denke ich mir, weil sie müssen sich immer wieder was Besonderes einfallen lassen müssen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist ja nicht so einfach. Also schöne Bilder, damit es dann auf Insta und in den sozialen Medien gut rüberkommt.
Das schadet auf jeden Fall nicht. Bierman hat mir dann auch erklärt, warum seine Hilfsorganisation sich jetzt auf Krankenwagen spezialisiert hat und hat gesagt, im Durchschnitt rette so ein Fahrzeug 250 Menschen pro Monat.
Ambulances are one of the number one requests that we have received.
Krankenwagen sind eine der häufigsten Anfragen, die wir erhalten haben, sei es vom Gesundheitsministerium, von den Streitkräften oder von den Krankenhäusern der Städte und Gemeinden. Sie könnten 1000 Krankenwagen bekommen und hätten immer noch nicht genug und sie halten im Durchschnitt nur 30 bis 60 Tage. Einerseits, weil die Straßen in Frontgebieten so zerstört sind, andererseits werden sie von den Russen gezielt angegriffen.
Und ich habe das bei solchen Gelegenheiten ja schon öfters gesagt, das wird jetzt leider fast schon so eine traurige Gewohnheit, ich möchte es aber trotzdem nochmal wiederholen. Natürlich ist der Beschuss von Krankenwagen ein Kriegsverbrechen, aber das scheint hier Russland offensichtlich egal zu sein.
Zurück zu Maxim, Julia. Er wurde verwundet und mit dem Krankenwagen ins nächste Lazarett und dann ins Krankenhaus gebracht. Wahrscheinlich, oder?
Ja, also so war es. Maxim hat also schwer verletzt überlebt, wurde dann erstmal ein Jahr lang in der Ukraine behandelt. Da waren dann die Möglichkeiten irgendwann ausgeschöpft und dann ist er einer von diesen ukrainischen Soldaten gewesen, die eben nach Deutschland gebracht worden sind, um hier behandelt zu werden. Und hier ist er dann in Kontakt gekommen mit der letzten Hilfsorganisation, die ich heute mal vorstellen will. Das ist der Verein Feine Ukraine, wurde gegründet im März 2011 als Verein der deutsch-ukrainischen Zusammenarbeit erstmal. Und ab 2014 dann mit der Besetzung der Krim haben die angefangen, auch Geld für Binnenflüchtlinge zu sammeln. 2022 ist der Verein dann nochmal deutlich größer geworden, hat jetzt 7 Projekte in der Ukraine, 13 Projekte in Deutschland und eins davon ist eben diese Unterstützung für Kriegsverletzte. Da begleiten die eben diese Kriegsverletzten zu Terminen, fahren die hin, organisieren Selbsthilfegruppen, Geburtstagsfeiern, Physio, Reha, solche Sachen Und Übersetzen ist eben auch eine große Rolle, weil viele Ukrainer ja vor allen Dingen so aus ländlichen Gebieten kein Englisch sprechen. Und Lilia Kettler leitet diese Gruppe und sie ist es ja auch, die Maxims Berichte jetzt heute für uns übersetzt hat. Wie wichtig diese Unterstützung ist, das habe ich erst so richtig verstanden, als Maxim dann erzählt hat, wie er mal eine Nacht hier in einem deutschen Krankenhaus aufgewacht ist, weil seine Wunden so stark geblutet haben.
Und da kamen die Pfleger und haben gesagt, wir können dir nicht helfen, weil wir sind nicht zuständig für diese Sachen. Die haben auf dem Arzt gewartet und sehr lange, ganze Nacht, ich war am Telefon zu übersetzen. Der war im Krankenhaus, ich habe übersetzt zwischen Maxim und der behandelten Arzt, der war gerade in der OP.
Було тоді страшно, но на фронті так було страшно, як тоді було страшно, бо я вже прощався.
In diesem Moment, der hat Todesangst gehabt.
Було дуже страшно.
Der hat gesagt, für ihn, der hat noch mehr Angst, Todesangst gehabt, als in der Ukraine an der Front, weil dort konnte er mindestens verstehen, was abläuft.
Kann man nachvollziehen, dass das eine ziemlich beängstigende Situation war. Und gleichzeitig, wenn jetzt Lilia Kettler da die ganze Nacht am Telefon war, das ist ja auch ein ziemlich großer Einsatz. Viele dieser Helfenden haben ja auch noch einen Job, ganz normal, und Kinder, eine Familie. Wie schaffen die das auf Dauer?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich finde das fast übermenschlich, vor allem, weil das ja schon seit 10 Jahren so geht für die ukrainische Community. Und ich habe das mal die Vorsitzenden der Feinen Ukraine gefragt, das ist Anna Rempel. Die hat auch gesagt, sie lebt seit 2014 eigentlich fast ausschließlich für den Verein und das geht halt schon auch ganz schön an die Substanz.
Ja klar, natürlich hat man einen Tag oder mal einen anderen Tag, wo man einfach nicht mehr weiter weiß. Also sowas hatte ich heute Morgen zum Beispiel. Ich bin heute aufgewacht. Gestern ging es mir schon schlecht, ich war heute wach. Ich habe gedacht, boah, wie soll ich diesen Tag überstehen? Ja, die größte Herausforderung bei diesen Aufgaben ist natürlich, dass man so schlecht planen kann. So ein Ereignis, was uns wirklich hier für Wochen durcheinander gebracht hat, die ganze Arbeit, war die Sprengung von dem Staudamm in Kachowka, ne, weil wir da intensiv arbeiten. Wir hatten da auch unsere Pläne und auch schon die Gelder dafür und so. Und auf einmal war alles anders. Zudem komme ich persönlich ja noch aus der Region. Das heißt, ich musste gucken, wo meine Leute überhaupt da bleiben. Meine Familie, meine Freunde, die dort noch alle gelebt haben. Ja, und dann auf einmal waren die Prioritäten natürlich ganz anders.
Also Julia, jetzt hast du uns erzählt, mit wie viel Engagement diese Hilfsorganisationen sich für die Ukraine einsetzen. Wir haben gesehen, wie wichtig die Arbeit ist. Aber wir müssen zum Schluss, denke ich, noch eine Sache ansprechen. Da geht es um Korruption. Das ist ein wichtiges Thema. Denn wenn Leute, die spenden, sich nicht sicher sein können, dass ihr Geld auch wirklich da ankommt, wo sie es haben wollen, dann kann ja auch die Spendenbereitschaft sinken. Wie ist denn da jetzt die aktuelle Lage in der Ukraine?
Es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Es gibt dazu einen Bericht der britischen BBC. Die hat zum Beispiel hunderte gefälschte Hilfsorganisationen gefunden. Die haben Markenzeichen kopiert, zum Beispiel von Save the Children, oder haben so Facebook-Profile von echten Spendensammlern gehackt. Also es ist ein Thema. Es gibt auch einen globalen Korruptionsindex von Transparency International. Den muss man ein bisschen kritisch beachten, weil da geht es nur um die Wahrnehmung der Befragten über die Intensität der Korruption. Aber nichtsdestotrotz kann ja schon mal einen Anhaltspunkt geben. Also Transparency International hat 180 Länder untersucht. Und 2022 war die Ukraine da auf Platz 116 und 2023 hat sie sich verbessert auf 104.
Was hat die Ukraine denn da jetzt besser gemacht?
Also zum einen gibt es auch viele Hilfsorganisationen, die selbst das zum Thema haben, also Korruptionswächter sind, zum Beispiel RISE Ukraine. Das ist ein Zusammenschluss von 40 nationalen, internationalen Organisationen. Die erwähnt auch Brock Bierman in einer Analyse für das Center for Strategic and International Studies in Washington. Da ist er nämlich auch noch Kommissionsmitglied für den Wiederaufbau der Ukraine.
Ich bin unglaublich beeindruckt von den Ukrainern, die ihre Regierung zur Rechenschaft ziehen, weil sie erkannt haben, dass ein Missbrauch von Ressourcen oder eine falsche Zuweisung von Krankenwagen das Leben ihrer Söhne, Töchter, Mütter, Schwestern, Brüder, Verwandten, Freunde, Cousins und Cousinen kosten wird. Etwa durch Kommentare in Social Media wollen sie wissen, wohin die Krankenwagen genau geliefert werden.
Also da gibt es eine große Aufmerksamkeit. Und Bierman selber, der kennt auch die staatliche Perspektive. Er war nämlich bis 2021 stellvertretender Direktor der US-Entwicklungsbehörde USAID. Und wenn wir auf der staatlichen Seite sind, die Ukraine hat ja, die ukrainische Regierung, mehrere Antikorruptionsgesetze erlassen. Man hört auch immer mal wieder, dass einige Führungskräfte gefeuert werden wegen Korruptionsvorwürfen. Und Biermann sagt jetzt allerdings, dass die Ukrainer inzwischen sogar zu viel Bürokratie rund um solche Hilfsorganisationen aufgebaut hätten, sodass er eben einen erheblichen Arbeitsaufwand hat, zum Beispiel seine Krankenwagen überhaupt ins Land zu bringen und diese Lieferungen halt verlangsamt werden. Und dasselbe sagt auch Sergei Somleny. Er wollte zum Beispiel mal für 70.000 Euro Drohnen einer ukrainischen Firma kaufen für die ukrainische Armee. Und eine ukrainische Bank wollte eben dann dieses Geld aus Angst vor Korruption gar nicht weiterleiten. Und das führt dann eben dazu, dass vor allen Dingen so kleinere NGOs eben mit dieser Bürokratie dann schon auch überfordert sein können.
Aber jetzt läuft der Krieg in der Ukraine ja schon seit inzwischen 10 Jahren. Seit 2 Jahren richtig mit der Großinvasion Russlands. Werden die Leute da nicht langsam müde? Ist die Spendenbereitschaft gesunken?
Da können wir mal einen Blick auf Deutschland werfen. Das Gesamtaufkommen ist gesunken im vergangenen Jahr, was Spenden insgesamt angeht. Da gibt es eine Erhebung des Deutschen Spendenrates. Der hat sich Privatspenden bis 2.500 Euro angeschaut. Und da ist die Summe im vergangenen Jahr um 600 Millionen Euro zurückgegangen auf 5 Milliarden Euro. Das entspricht laut dem Deutschen Spendenrat dem Vor-Corona-Niveau. Also der Rückgang sei sozusagen auf ein Normalniveau gegangen, weil eben 2021 ein besonderes Jahr gewesen sei mit der Ahrtalflut und 2022 eben dann der Krieg in der Ukraine im großen Stil begonnen hätte. Das seien halt Ausnahmen gewesen. Ich habe auch nochmal Brock Biermann gefragt, wie ist das denn für Sie? Und er hat gesagt, die Spenden seiner Organisation, die seien vor allem Dingen seit Beginn des Gaza-Krieges zurückgegangen, weil die Spendenden dann eben ihre Ressourcen neu aufgeteilt hätten. Und ein zweiter Punkt, den er gesagt hat, das hänge auch davon ab, wie intensiv Medien über die Ukraine berichten.
You know, there was a time last year, if you recall, when the Russians were bombing the infrastructure and literally freezing people to death.
Erinnern Sie sich noch daran, wie die Russen letztes Jahr Infrastruktur bombardierten und die Menschen buchstäblich erfroren? Wenn eine sichtbare Krise eintritt, werden Menschen aktiv. Das soll nicht heißen, dass es jetzt keine Krise gibt, denn die Krise dauert an. Es gibt immer noch Kriegsverbrechen. Und je mehr Menschen informiert werden, desto mehr spenden sie. Ich bin sehr enttäuscht über die Berichterstattung über die Ukraine, die in den letzten 18 Monaten zurückgegangen ist. Das wirkt sich auf die Spendenhöhe aus, weil die Menschen natürlich auf der Grundlage der ihnen zur Verfügung gestellten Informationen spenden.
Da hat er natürlich einen Punkt, muss man sagen, aber gleichzeitig ist ja im Rest der Welt auch noch genug los. Negatives: Krieg im Sudan, 18 Millionen Menschen hungern da, zum Beispiel in Myanmar, Krieg mit tausenden Toten. Menschen hier haben nur begrenzte Energie und Aufmerksamkeit, sich damit zu beschäftigen, denke ich.
Ja, da würde ich auch zustimmen. Ich habe dann auch nochmal bei Sergei Somleny nachgefragt und er hat eine interessante Erfahrung geschildert. Er sagt, die Spendenbereitschaft in Deutschland hier, die würde auch in Verbindung stehen zur jeweiligen Position des Bundeskanzlers.
Ich habe eine Menge von Spenden bekommen auf unser Konto mit den Kommentaren, was Scholz nicht liefert, müssen wir liefern, oder es tut mir so leid, dass wir so einen Bundeskanzler haben. Und sehr oft entschuldigen sich die Leute, dass sie nach ihrer Meinung zu wenig spenden. Und das tut mir immer so leid, wenn ich sehe, dass eine Person 200-300 Euro gespendet hat und einen Kommentar schreibt, bitte entschuldigen Sie mir, dass ich nur so wenig gespendet habe. Dann denke ich, mein Gott, Sie haben das Geld gespendet. Sie haben mit diesem Geld Leben gerettet. Und das ist das Niveau der Unterstützung, welche ich mir wünsche, Kanzler Scholz für 10% hat.
Julia, dann gib uns zum Schluss doch nochmal einen kurzen Überblick. Wenn ich jetzt motiviert bin, einer dieser Hilfsorganisationen Geld zu spenden, worauf muss ich denn da eigentlich achten, um eben nicht auf Betrüger reinzufallen, die es hier gibt, wie du gesagt hast?
Also es gibt dazu gute Checklisten, zum Beispiel beim Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen. Den Link dazu, den findet ihr in unseren Shownotes. Und Anhaltspunkte sind demnach zum Beispiel, ist das eine Organisation, die eine Gemeinnützigkeit hat? Gibt es da irgendwo eine Kontaktadresse? Und haben die sowas wie einen Jahresbericht?
Okay, Julia, vielen Dank für deine Recherchen. Weiterführende Links und zum Beispiel das gesamte Interview mit Sergei Somleny, das gibt's in unseren Shownotes auch gleich dazu. Und damit machen wir gleich weiter und gehen zu einer Mail, die uns in den letzten Tagen aus Frankreich erreicht hat, von einem Hörer namens Christian Schmidt. Der hat mit dieser Mail bei mir einfach einen Knopf gedrückt und hat geschrieben, in einem Gespräch habe ein Gegenüber von ihm behauptet, Selenskyj sei doch ebenfalls, also der ukrainische Präsident, nicht nur Autokrat, sondern in gewisser Weise auch Diktator. Der wurde gewählt, muss des Krieges wegen gezwungenermaßen gewisse Maßnahmen ergreifen, schreibt Christian, die in anderen Demokratien als extrem angesehen werden. Und damit meint er zum Beispiel das Entlassen einer großen Anzahl korrupter Staatsbeamter oder aber auch das Entlassen von Top-Militärs. Er schreibt weiter, ohne Unterstellungen zu machen, inwieweit ist Selenskyj Autokrat, sei es eben durch den Krieg oder als Folge seines Willens, das Land robuster gegen Korruption zu machen. Ich habe das gelesen und gedacht, oh, da rüttelt jemand an einem Denkmal, nämlich an der Lichtgestalt Selenskyj, und sowas kann ja grundsätzlich nicht schaden. Verdient auf jeden Fall mal eine Nachfrage. Ich habe dann also unsere Ukraine-Korrespondentin Rebecca Barth angerufen und sie nach ihrer Einschätzung zu der Mail gefragt.
Also ich nehme ihn nicht als Autokraten oder gar Diktator wahr, im Gegenteil. Aber wir haben natürlich ein großes Problem in der Wahrnehmung des ukrainischen Präsidenten, nämlich dass die allermeisten, auch an Hörerinnen und Hörern, wahrscheinlich ihn ja erst seit gut 2 Jahren kennen. Davor hat man sich in Deutschland relativ wenig mit der Ukraine auseinandergesetzt. Und es gibt natürlich auch in der ukrainischen Gesellschaft viele Menschen, die auch Kritik an Selenskyj äußern. Er gilt als jemand, der nicht sonderlich kritikfähig ist. Und das merken wir als Medienberichterstatter vor Ort auch immer wieder. Er gilt als relativ dünnhäutig, wenn denn kritisch über ihn berichtet wird und da auch teilweise als nachtragend. Das sind alles Dinge, die schon vor Beginn des russischen Angriffskrieges an ihm kritisiert wurden. Wenn wir uns jetzt die aktuelle Situation anschauen, dann gilt das Kriegsrecht. Damit sind einige Dinge außer Kraft gesetzt. Aber das teilen die allermeisten Menschen in der Ukraine. Auch beispielsweise die Aussetzung jetzt von Wahlen. Es ist nicht so, als würden die Menschen in der Ukraine das jetzt fordern. Im Gegenteil. Sogar die Opposition ist dafür, dass nicht gewählt wird zum aktuellen Zeitpunkt.
Du sprichst gerade an Dünnhäutigkeit, auch mit Blick auf die Medien. Wie frei sind Medien und was macht die Opposition? Gibt es überhaupt eine Opposition? In unserer Wahrnehmung ist es ja immer nur, Selenskyj tritt irgendwo auf, hat sein Oliv an, kein Schlips, kein Sakko. Das heißt, hier ist ein Präsident, der im Krieg ist. Die Zeichen nach außen sind eindeutig. Und er wird mit einem enormen Sympathievorschuss überall empfangen. Ist das im eigenen Land, du deutest es an, nicht ganz so, aber hat die Opposition eine Stimme?
Das ist tatsächlich aktuell eine sehr schwierige Situation für die Opposition, vor allem wenn wir über Medien sprechen. Es gibt diesen berühmten Telemarathon, heißt das. Das sind vereinte Nachrichten, die sehr stark in der Kritik stehen. Vereinte Fernsehnachrichten, muss man dazu sagen. Dieses Programm wurde kurz nach Kriegsbeginn ins Leben gerufen, um eigentlich Informationsweitergabe in den ersten Tagen und Wochen so gebündelt wie möglich Informationen weiterzugeben im gesamten Land. Damals war das für die allermeisten Menschen sehr nachvollziehbar und auch sehr wichtig. Mittlerweile muss man aber sagen, dass in diesen Programmen fast nur die Regierung und Regierungssicht verbreitet wird. Das hat seit geraumer Zeit zur Folge, dass viele Menschen das gar nicht mehr einschalten. Man muss aber sagen, dass viele Menschen in der Ukraine sich anders informieren. Also wir haben viele Online-Medien, aber vor allem die sozialen Netzwerke spielen eine enorme Rolle. Und dort wird sehr divers, sehr differenziert, sehr kritisch auch diskutiert. Deswegen würde ich sagen, also die Meinungsbildung und auch die Kritik an der Regierung, am Präsidenten, an verschiedenen beispielsweise Gesetzesinitiativen, die ist durchaus da. Das findet statt, aber in den Fernsehnachrichten eben nicht.
Wie würdest du das zusammenfassen? Eine Demokratie im Wachsen, dann unter Angriff eines Feindes von außen, also in einem Selbstverteidigungsmodus. Das ist ja wirklich eine super schwierige Situation in meiner Wahrnehmung. Inwieweit ist es denn überhaupt verantwortlich, machbar, Opposition zu leisten, ohne nicht gleich das Gesamte so zu schwächen, dass es noch leichter wird für den Aggressor, sich durchzusetzen?
Diese Fragen, die du stellst, sind genau die Gedanken, die sich auch die Opposition in der Ukraine lange gemacht hat und weswegen es auch in den ersten Monaten kaum Kritik eigentlich gab. Bestimmt, ich würde schätzen, seit anderthalb Jahren ist die Situation da anders, also wo die Opposition auch die Kritik übt auf den Kanälen, die sie hatte. Ich habe es schon angesprochen, soziale Netzwerke spielen ja eine große Rolle. Jeder Politiker, der es möchte, hat seinen eigenen Telegram-Kanal und hat dort auch teilweise sehr große Reichweiten. Es gibt teilweise Kritik daran, dass Abgeordnete beispielsweise oppositioneller Parteien nicht so leicht ausreisen dürfen. Es ist nicht ganz klar, wie das geregelt wird, aber sie werfen der Regierungspartei und der Regierung vor, da die Rechte der Abgeordneten einzuschränken. Es gibt eine zweite Entwicklung, die unter großer Kritik steht. Das sind die sogenannten Militärverwaltungen. Auch die haben einen Sinn in den frontnahen Städten. Aber sie gibt es eben nicht nur in frontnahen Städten. Und das ist die Kritik daran. Zu dem Hintergrund muss man wissen, es gab vor einigen Jahren eine Reform in der Ukraine, die sogenannte Dezentralisierungsreform, noch unter dem vorherigen Präsidenten Poroschenko. Das gilt als eine der erfolgreichsten Reformen, die die Ukraine umgesetzt hat und hatte eben zur Folge, dass die Zentralregierung in Kiew sozusagen ein Stück weit in den Regionen ihren Einfluss verliert. Und das wiederum hatte zur Folge, dass sich die Ukraine so gut und effektiv wehren konnte, als sie angegriffen wurde am 24. Februar 2022, weil eben in den Regionen die Gouverneure, die Bürgermeister selber ganz schnelle Entscheidungen treffen konnten. Das wird jetzt in einigen Regionen zurückgenommen und die Opposition kritisiert auch da, dass damit der Präsident und die Regierung in Kiew ihren Einfluss in den Regionen ausweiten möchte.
Wie siehst du denn jetzt die weitere Entwicklung? Wie wackelig ist die Ukraine?
Ich habe nicht das Gefühl, dass sie wackelig ist. Es ist, wenn wir auf die Demokratie schauen, natürlich eine wirklich sehr schwierige Situation für das Land. Es ist ein Spagat, den man da machen muss, der fast unmöglich ist, ihn sozusagen sauber auszuführen. Aber ich glaube sehr stark an die ukrainische Zivilgesellschaft. Die ist ein sehr starkes Korrektiv in der Ukraine. Und das Gute sozusagen an Präsident Zelensky ist, dass man ihm nachsagt, doch sehr stark auch auf Umfragewerte zu schauen. Das heißt, der Druck von der Straße funktioniert in diesem Sinne. Wenn er Entscheidungen treffen muss, die wirklich massiv gegen den Willen des Volkes sein könnten, dann stehen die Chancen doch sehr gut, dass er die dann letztendlich auch nicht umsetzt. Gerade merken wir das in Bezug auf die Mobilisierung. Das ist eine sehr unangenehme Entscheidung, die aus militärischer Sicht unbedingt getroffen werden muss, aber natürlich nicht sonderlich beliebt ist in der Bevölkerung. Und da merken wir dann auch die Kehrseite dieser, ich sag mal, Charaktereigenschaft des Präsidenten, das natürlich langfristig auch zu einer Schwächung der ukrainischen Armee führen könnte in ihrem Abwehrkampf, wenn diese Entscheidung über den weiteren Einzug neuer Rekruten eben nicht schnell genug getroffen wird.
Hat sich Zelensky nach deiner Beobachtung verändert? Du schreibst in einer Mail, wir haben uns vorher mal ausgetauscht, er versteht sich selbst eher als CEO des Landes und hat ein unkonventionelles oder gar kein, wie man es nimmt, Verständnis von Politik. Das ist ja etwas, mit dem man, sag ich mal, auch mittelfristig auf der großen Bühne der Politik es schwer haben dürfte.
Ja, das ist meine persönliche Ansicht. Das muss ich hier an dieser Stelle offenlegen. Ich mache mir durchaus persönlich Sorgen, ob er in der aktuellen Phase, in der das Land ist, der Richtige ist und auch die richtigen Entscheidungen treffen wird. Er ist der Richtige gewesen, als der große Krieg begonnen hat. Mit genau der Art, die er hat, das Unkonventionelle, das Emotionale, auch das Charmante, damit hat er auch viele Regierungsvertreter im Westen ja überzeugt. Das ist auch dieses Bild, was wir von ihm haben. Aber es ist eben nicht das gesamte Bild. Er ist ein ehemaliger Schauspieler. Er ist eben nicht seit Jahren in der Politik. Und wenn es jetzt darum geht, strategische Entscheidungen zu treffen und da auch die richtigen Leute zusammenzubringen, die über die richtigen Netzwerke verfügen, dann gibt es durchaus einige, die befürchten, dass ihm da auch das Netzwerk fehlt, dass ihm da vielleicht auch das Vertrauen in Leute, die jetzt nicht aus seinem engsten Umfeld kommen, fehlt. Wir merken schon, dass ja auch seine öffentlichen Auftritte, das Emotionale, im Endeffekt hat er immer die gleichen Narrative, die er wiederholt, auch im Westen schon nicht mehr so verfangen wie noch vor 2 Jahren.
Das sind Rebecca Barths Gedanken zum ukrainischen Präsidenten Zelensky als Antwort auf die Mail unseres Hörers Christian Schmidt aus Frankreich.
Wir von Streitkräfte und Strategien machen über Ostern übrigens Pause und melden uns dann in genau einer Woche wieder. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Kritik, über Anregungen, auch über Lob. Bitte alles per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Carsten Schmiester und Kai Küstner. Und an dieser Stelle noch ein Podcast-Tipp aus der ARD-Audiothek.
Die Klimakrise ist da. Aber es gibt auch viele Ideen für ihre Lösung.
Jakob Tröst ist Bürgermeister der dänischen Insel Bornholm. Vor der Küste entstehen gigantische Windparks. Bornholm wird zur Energieinsel.
Now there's not many fish left in the Baltic Sea. So we need other industries to create workplaces. And I believe the energy island Bornholm is a historic possibility for Bornholm. And we need to catch that.
Grüne Energie als historische Chance. Arbeitsplätze für Bornholm und Strom für 3 Millionen Haushalte in Dänemark und in Deutschland.
Genau solche Lösungen, die wirklich einen Unterschied machen fürs Klima, zeigen wir im NDR-Info-Podcast Mission Klima. Und wir zeigen Menschen, die den Wandel vorantreiben, auch gegen Widerstände. Wie Reinhard Schneider, Chef eines Putzmittelherstellers und Vorreiter beim Plastikrecycling.
Das eine war, dass uns am Anfang alle gesagt haben, mein Gott, das geht doch technologisch gar nicht. Das haben wir früher schon probiert und das sieht dann schlecht aus und die Qualität ist nicht ausreichend und so weiter. Naja, auf jeden Fall haben wir dann schnell rausgekriegt, nein, das stimmt alles nicht.
Mission Klima, Lösungen für die Krise. Die neueste Folge unseres Podcasts finden Sie jetzt unter anderem in der ARD-Audiothek.
Hören Sie gern mal rein.